Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Dazu freue ich mich als Gesprächspartner, Herrn Professor Dr. Klaus Fischer hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Nachhaltigkeitsmanagement an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Fischer.
Hallo, guten Abend an alle Zuschauer und an Sie, Herr Jung.
Ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Einen Hinweis noch an alle ZuschauerInnen, die jetzt hier schon zugeschaltet sind. Wenn es Fragen gibt, nutzt gerne den Chat dafür. Wir werden darauf zwischendurch oder hinterher gesammelt eingehen. Vorfeld hat es auch schon ein paar Fragen gegeben, die werden wir auch so zum Ende hin dann beantworten. Ja, Herr Fischer, zunächst möchte ich Sie bitten, sich und Ihren Tätigkeitsbereich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule uns vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist ja schon bekannt, Klaus Fischer. Ich wohne mit meiner Familie in Kaiserslautern und bin seit gut 2 Jahren an der Wilhelm-Büchner-Hochschule in Darmstadt. Wilhelm-Büchner-Hochschule als technische Fernhochschule hatte sich damals entschieden, das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Studienangeboten auszubauen, was für mich dann auch Anreiz war, zur WBH zu wechseln. Ich hatte vorher eine Professur an der FOM-Hochschule, dort auch im Themenfeld Nachhaltigkeit und strategisches Management. Und ja, so nach meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Chemie, auch hier in Kaiserslautern, war ich verschiedene Jahre in der Drittmittelforschung im Bereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in Lieferketten, Corporate Social Responsibility, aber auch kommunale Nachhaltigkeit beispielsweise.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Wir wollen uns dann gleich anschauen, was alles so an der Wilhelm-Büchner-Hochschule passiert zum Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie selbst?
Ja, für Nachhaltigkeit gibt es hier unterschiedliche Definitionen und man kann schon gar nicht mehr hören, wenn es immer heißt, Nachhaltigkeit ist ja so diffus und keiner weiß so richtig, was darunter zu greifen ist. Also da kann ich zum einen mal verweisen natürlich auf die einschlägigen internationalen Definitionen, die es gibt, auf die UN Sustainable Development Goals, diesen, ich nenne es immer bunten Adventskalender mit den 17 Türchen, in dem also drin steht, über alle Bereiche hinweg, Ökologie, Ökonomie und Soziales, woraus sich die Weltgemeinschaft eigentlich geeinigt hat bezüglich ihrer zukünftigen Entwicklung. Für mich selbst sind natürlich diese SDGs auch leitend. Nachhaltigkeit auf den Punkt gebracht bedeutet für mich aber vor allem, dass wir es als Menschheit hinbekommen, im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung unser Leben auf diesem Planeten so zu gestalten, dass es uns dauerhaft gut geht. Und mit dauerhaft gut gehen meine ich eben nicht nur uns in den Industrienationen. Wir hatten ja in den letzten Jahrzehnten einen unheimlichen Wohlstandszuwachs, sondern auch natürlich weltweit, also im globalen Süden. Und nicht nur jetzt und in den nächsten 5 Jahren oder im nächsten Konjunkturzyklus, sondern dauerhaft. Ja, und dafür gehört eben mit dazu, dass wir unser Leben, unsere Wirtschaften so ausrichten, dass wir auch die Ressourcenverfügbarkeiten und die sogenannten Planetary Boundaries, also die planetaren Grenzen, entsprechend respektieren.
Ja, wenn man jetzt noch weitergehen an die Wilhelm-Büchner-Hochschule, dann erstmal als Überblick, in welchen Bereichen spielt Nachhaltigkeit dort eine Rolle?
Ja, also vielleicht darf ich noch mal kurz zurückgehen, sage ich mal, zu meiner eigenen Reise, die ich an die Wilhelm-Büchner-Hochschule hatte. Ich hatte es ja erwähnt, ich bin damals im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement eingestiegen, mit dem Ziel, explizit auch Nachhaltigkeitsstudiengänge dort zu entwickeln. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf schauen. Aber dort sind also 2 Studienangebote in den letzten 2 Jahren auch entstanden. Und da sieht man schon, wenn sich eine Hochschule entscheidet, explizit eine Stelle dafür zu schaffen, dann hat das Themenfeld natürlich auch einiges an Gewicht. Es ist aber nicht so, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt mit mir vor 2 Jahren irgendwie an die Wilhelm-Büchner-Hochschule kam, sondern es gibt in unterschiedlichen Studienangeboten, in unseren Forschungsfeldern immer wieder Verankerungen, sei es jetzt explizit mit dem Themenbegriff Sustainability, Nachhaltigkeit oder implizit, wenn man sich zum Beispiel um Zukunftstechnologien kümmert. Und die WBH ist auch letztes Jahr der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen beigetreten, DG hoch N. Das ist so das größte Netzwerk zwischen Hochschulen und Hochschulakteuren im deutschsprachigen Raum. Und DG hoch N hat sich dem Ziel oder dem Verständnis einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, also von Nachhaltigkeit in Hochschulen, mit dem sogenannten gesamtinstitutionellen Ansatz, Whole Institution Approach, verschrieben. Und das ist das, was wir an der WBH auch übernommen haben. Dieser Ansatz geht also zurück auf das Leitbild oder das UN-Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und heißt eben, okay, Bildungsinstitutionen von der Schule bis hin zur Hochschule oder auch im Kindergarten sollten sich also möglichst ganzheitlich auf Nachhaltigkeit ausrichten. Konkret für eine Hochschule, und dann nochmal jetzt zurück zu Ihrer Frage, wo zeigt sich das denn konkret, bedeutet das dann eben Nachhaltigkeit in Forschung, in Lehre, auch im Campusmanagement, ja, im Betrieb und im sogenannten Outreach. Also das, was man als Hochschule sonst noch tut, Interaktion mit verschiedenen Stakeholdergruppen, sei es jetzt in der Wissenschaftscommunity, sei es mit den Studierenden, sei es mit der interessierten Öffentlichkeit, dort in den Diskurs zu treten und eben zu versuchen, auch Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzubringen.
Ja, ja, also den Bereich Lehre, den schauen wir uns nachher noch genauer an, auch die Studiengänge, die ja mit Ihnen zum Teil auch neu mit dazugekommen sind, wenn wir uns jetzt zunächst mal den Hochschulalltag anschauen, also das, was Sie gerade auch so mit Campus schon beschrieben haben, wo zeigen sich da Überlegungen zur Nachhaltigkeit, was tut sich da aktuell auch so?
Ja, also Nachhaltigkeit am Campus ist natürlich immer ein dickes Brett, sage ich mal. Was bei uns eigentlich so am sichtbarsten ist, tatsächlich ist, dass wir seit letztem Jahr im Sommer ein eigenes Nachhaltigkeitsteam haben, das am Standort Darmstadt zusammentritt. Das ist auch ein Team, das nicht nur an der Wilhelm-Büchner-Hochschule angesiedelt ist, sondern wir machen das institutionenübergreifend. Bei uns im Hause am Standort ist ja auch die Studiengemeinschaft Darmstadt, also SGD und WBH, hat dort ein eigenes Nachhaltigkeitsteam und dort werden ganz unterschiedliche Aspekte diskutiert. Also von der Frage, wie kann man möglichst klimaschonend zum Unternehmen kommen, bis hin zur Frage Vereinbarkeit Beruf und Familie, also eher Aspekte sozialer Nachhaltigkeit. Wir haben als Fernstudienanbieter natürlich unterschiedliche Logistikprozesse und auch eine relativ große Druckerei, in der man jetzt auch versucht, stärker Nachhaltigkeitsaspekte und auch den Aspekt der Klimaneutralität zu beachten. Beispielsweise durch die Auswahl neuartiger Kartonagen, die einen gewissen Grasanteil haben, oder was jetzt auch zum Beispiel für die Nachhaltigkeitsstudiengänge schon zum Tragen kommt, eine stärkere Ausweitung von Non-Paper-Studiengängen, also papierloses Studium, Online-Studium, wenn die Studierenden das wünschen.
Ja, ich habe gesehen, dass es da im Moment sogar, glaube ich, für diejenigen, die sich für die papierfreie Variante entscheiden, es sogar einen zusätzlichen Rabatt vielleicht auch als Anreiz noch gibt.
Genau, ja, das hatten wir entsprechend eingeführt. Klar, Ressourcenschonung zeigt sich natürlich auch positiv für die Hochschule. Und da ist es dann schon auch wichtig, den Studierenden einerseits einen Anreiz zu setzen, um sich für einen stärkeren Nachhaltigkeitsfokus in ihrem Fernstudium zu entscheiden und dann natürlich aber auch sie teilhaben zu lassen an dieser Einsparung.
Ja, gibt es im Bereich der Verwaltung oder auch der Kommunikation der Dozierenden, der Mitarbeitenden untereinander Überlegungen, zum Beispiel zu schauen, welche Reisen noch notwendig sind oder was virtuell passieren kann oder vielleicht auch zu schauen, auch wenn man eine eigene Druckerei hat, wo denn auf Papier komplett verzichtet werden kann, so in den internen Abläufen.
Genau, ja, also da hat uns ja, obwohl wir natürlich als Fernstudienanbieter ohnehin schon immer relativ stark im Online-Bereich waren, sage ich mal, trotzdem die Corona-Pandemie und die Zwänge, die sich dort ergeben haben, auch nochmal vor Augen geführt, was denn tatsächlich alles zusätzlich geht. Ja, also das Thema Dienstreisen, das Thema aber auch des, ich sage jetzt mal, Pendelverkehrs, wenn Studierende zu uns kommen, zu Seminaren, das ist also stark reduziert, weil wir einfach viele Angebote auch in Online- oder in Hybridformaten anbieten, die früher nur in Präsenz möglich waren. Prominentes Beispiel sind zum Beispiel die Kolloquien am Ende des Studiums. Da überlassen wir es aber den Studierenden. Also wir möchten jetzt niemanden zwingen zu sagen, Fernhochschule heißt von Beginn des Studiums bis ganz zum Ende, du siehst uns nur virtuell, sondern der persönliche Kontakt ist uns schon wichtig. Ja? Also wir bieten das an. Und sobald ein Studierender sich dann auch wünscht, gerne das Kolloquium vor Ort zu haben, dann findet das in Darmstadt statt. In aller Regel ist es aber tatsächlich so, ja, Fernstudenten sind ja auch berufstätig und wir haben ja ein Einzugsgebiet, das im gesamten deutschsprachigen Raum reicht oder auch darüber hinaus. Da spart man sich auch gerne die Reise. Ja. Mhm, ja. Also das versuchen wir natürlich und die internen Kommunikationsprozesse, das hat sich auch da entsprechend angepasst. Also wie Sie sagen, papierloses Büro ist natürlich in der Forschung nicht immer ganz möglich, aber da haben wir einiges umgesetzt. Auch bei den Lehrmaterialien, also bei den Studiengängen, die wir uns gleich anschauen werden, da sind wir auch ein Stück weit weggegangen von dem starken Fokus auf klassische Studienhefte, sondern verschalten das mit Online-Angeboten, mit Online-Büchern, Online-Publikationen oder auch Dokumenten, wie jetzt im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel von Seiten der United Nations, die dann analysiert werden, sodass man sowas tatsächlich wirklich gut online abbilden kann.
Ja, also schon viel mehr digitale Möglichkeiten, aber auch was Soziales angeht, was ja auch so ein bisschen wieder in Richtung Nachhaltigkeit reingeht. Wer sagt, man möchte den Kontakt haben oder hat vielleicht auch mehr Ruhe für so ein Kolloquium außerhalb der eigenen Räumlichkeiten, der kann das weiter nutzen, der muss nicht
genau, online ja. sein. Also das ist uns wichtig tatsächlich, wie Sie sagen, wenn wir später vielleicht noch in den MBA reinschauen, da ist ja der Austausch zwischen Dozenten, aber auch zwischen den Studierenden nochmal besonders wichtig. Und deshalb haben wir dort auch, ich sage jetzt mal kleine, aber feine Präsenzangebote, die auch nach wie vor erhalten bleiben, um das dann eben entsprechend mit abdecken zu können.
Ja. Ja, jetzt sind wir auch schon viel so bei den Studierenden. Wie sieht denn ein nachhaltiges Fernstudium aus, sowohl was das erstmal das Fernstudium selbst dann angeht, aber auch die nachhaltige Wirkung so für den weiteren Weg der Studierenden, wo es ja mit dem Abschluss dann nicht vorbei sein sollte.
Ja, also Sie haben die zwei wichtigen Punkte ja schon aufgezeigt. Ne? Die Frage ist, wie studiert man? Und die Frage ist auch, die zweite Frage, was kommt denn dann dabei raus? Ja, wie studiert man? Da hatten wir ja schon einiges besprochen. Ich habe auch so ein bisschen eine Ausschreibung letztes Jahr von Seiten BMBF zum Anlass genommen, gemeinsam mit Kollegen aus dem Klett-Verbund, wo wir einen Forschungsantrag gestellt haben zum Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen, und zwar an Fernhochschulen, ganz explizit. Ja, weil es ist viel, viel geschrieben und auch viel im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung schon geforscht worden zum Thema, welche Rolle spielt denn eine Uni als Akteur der Nachhaltigkeitstransformation. Aber bei Fernhochschulen ist es doch nochmal so, dass wir bestimmte Charakteristika aufweisen, die da ein Stück weit spezifisch sind. Ja, also wir haben sehr viel weniger an technischer Infrastruktur beziehungsweise an Gebäudeinfrastruktur beispielsweise, die wir vorhalten müssen. Da ist also so ein dematerialisiertes Studium mit einem entsprechend geringeren Footprint schon mal einfacher möglich, als es bei einer Präsenzhochschule der Fall ist. Wir haben, ich hatte schon angesprochen, jetzt keine großen Pendelverkehre. Wir haben niemanden, der sich eine Zweitwohnung leisten muss, was ja auch wieder einerseits ein Ressourcenaspekt ist, aber auch wieder ein finanzieller Aspekt ist, um am Studienort zu sein. Das sind so die Vorteile, die man natürlich hat. Und auch was die Zielgruppen angeht, Sie wissen ja, wir sind stark auf Berufstätige spezialisiert und auch auf deren Bedarfe spezialisiert, die dann oftmals ja auch, wenn sie zum Beispiel familiäre Tätigkeiten übernehmen, sei es jetzt in der häuslichen Pflege oder auch Vereinbarkeit, Kinder mit entsprechend zu begleiten und zu erziehen. Also da erreicht man schon auch Zielgruppen, die man jetzt mit einem klassischen Präsenzmodell vielleicht weniger gut erreichen könnte. Ja. Genau, das sind also Aspekte, die uns natürlich ohnehin ein Stück weit entgegenkommen. Also die Zielgruppe, dann das Thema Ressourceneffizienz und Dematerialisierung. Dennoch muss man natürlich aufpassen, weil, wie gesagt, wenn wir beispielsweise unsere Studienhefte versenden, haben wir natürlich auch einen gewissen Footprint, an dem arbeiten wir. Wenn wir jetzt die Studiengänge stärker online anbieten, da gibt es ja dieses berühmte Think Before You Print, ja, und jeder druckt sich dann aber zu Hause wild alles auf dem eigenen kleinen Drucker aus, dann ist wahrscheinlich die Bilanz schlechter, als wenn wir das bei uns in unserer modernen Druckerei machen. Also es sind verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen, auch in der Interaktion, auch im Verhalten der Studierenden. Und das sind also Themen, Stichwort Lifecycle Assessment, auch Social Lifecycle Assessment von so einem Studium, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und da wären wir auch schon bei dem zweiten Punkt. Das eine war jetzt hier, wie wird studiert? Das andere ist, was ist der Impact? Ja, also die Frage, was nehme ich denn mit aus so einem Studium? Und da haben wir natürlich zunächst mal alle die klassischen Qualifikationsprogramme, ja, Ingenieurstudiengänge, Wirtschaftsingenieur, Informatik, etc. Worum es ja aber geht, ist im Endeffekt die Studenten, die bei uns studieren, zu befähigen. sowohl für ihr Berufsleben, aber auch für das Privatleben. Und da kommt dann der Aspekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung wieder mit rein. Also es geht darum, Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Und das möglichst mit Impact, mit Handlungswirksamkeit, mit Verhaltenswirksamkeit. Und ich denke, wenn wir das erreichen, also ein schlankes Studium anbieten für Zielgruppen, die sonst vielleicht nicht studieren könnten, die sich sonst nicht weiterbilden könnten, und dann auch noch mit dem entsprechenden Impact, also mit dieser Nachhaltigkeit der Wirkung des Studiums, dann glaube ich, darf man von einem nachhaltigen oder nachhaltigkeitsorientierten Fernstudium sprechen.
Ja, also da ist die Fernlehre nachhaltig, auch von den Auswirkungen her. Aber es gibt ja jetzt auch gezielt halt Angebote zum Thema Nachhaltigkeit. Also Studiengänge, die sich speziell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, die Sie gerne gleich auch vorstellen können. Aber dazu auch die Frage, wo dieses Thema Nachhaltigkeit auch in die anderen Studiengänge mit einfließt und inwiefern das auch sichergestellt wird, sei es in Form von Modulen oder zusätzlichen Angeboten, dass sich das da so ein bisschen auch als Thema quasi durchzieht durch die anderen Studienangebote.
Ja, ich hatte schon erwähnt, also nicht mit der Ausschreibung und dem Besetzen meiner Stelle, Professor für Nachhaltigkeitsmanagement, ist das Thema Nachhaltigkeit an die WBH geflogen, sondern ganz im Gegenteil. Also gerade wenn man sich, und da sind wir als interdisziplinär aufgestellte Hochschule auch im technischen Bereich schon recht stark, mit so sektorenübergreifenden Problemstellungen auseinandersetzt. Also Digitalisierung und Gesundheit beispielsweise, Digitalisierung und Energiesysteme. Dann kommt man um Nachhaltigkeitsthemen gar nicht drumherum, ja, auch um eine gewisse systemische Betrachtungsweise. Das heißt, selbst wenn nicht explizit auf einem Modul oder auf einem Studiengang Nachhaltigkeit oder Sustainability draufsteht, sind doch die Kompetenzen, die man mit so einem Nachhaltigkeitsstudium vermitteln möchte, ein Stück weit dann natürlich methodenspezifisch, zum Beispiel im Bereich der Lebenszyklusanalyse, der Technikfolgenabschätzung, dort auch vertreten. Und Herr Jung, Sie hatten ja parallel zu diesem Interview mal einen Link auch geschickt zu einer Nachhaltigkeit oder zu einer Übersicht Nachhaltigkeit an der WBH. Ja, das ist jetzt zwar noch ausbaufähig, zeigt aber doch so den Stand, in welchen Angeboten tatsächlich auch Nachhaltigkeitsthemen mit vorhanden sind. Also Technology Assessment hatte ich genannt. Wir haben Themenfelder und Studiengänge, in denen wir quasi in die Zukunft blicken und mit Foresight Management, Technologievorausschau auch versuchen, dort Kompetenzen zu ermitteln, die eben auch wieder für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft relevant sind. Wir haben im Bereich der Wasserstofftechnologien ein eigenes Zertifikat. Wir haben dann die besagten Nachhaltigkeitsstudiengänge, auf die wir gleich noch kommen werden. Also es sind ganz unterschiedliche Anknüpfungsfelder, in denen sich tatsächlich diese Themen wiederfinden. Und ja, welchen Punkt hatten wir jetzt noch angesprochen?
Ja, ich glaube,
also, das war sicher, wie das sichergestellt wird. Das war es noch, genau, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, ja. Also wir haben tatsächlich jetzt zum Beispiel auch angefangen, in Plattform-Studiengänge entsprechend Nachhaltigkeitsmodule mit aufzunehmen, ja. Also beispielsweise im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen oder generell im Bachelorbereich werden bestimmte Module verankert, die dann jetzt zu den Kernkompetenzen mitzählen, ja. Auch wenn der Studiengang selbst jetzt kein expliziter Nachhaltigkeitsstudiengang ist.
Okay, es ist da dann quasi von dieser Gruppe, die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, mit Ihnen dann auch geschaut wird, wo kann das mit verankert werden.
Genau.
Mhm. Ja, Sie haben einen Link angesprochen. Ich glaube, Sie meinen den Link der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wo man auch sehen kann, welche Aktivitäten es da gibt und welche Organisationen Sie da auch beigetreten sind und was da unterstützt wird.
Jeder genau. In der WBH-Forschung und dann Nachhaltigkeit an der WBH.
Genau, also der Link steht auch in der Videobeschreibung drin für alle, die später da noch mal ein bisschen reinschauen wollen, auch mit weiterführenden Links zu den einzelnen.
Perfekt, super.
Ja, dann schauen wir gerne, welche Studiengänge gibt es gezielt, speziell zum Thema Nachhaltigkeit, sei es in Ihrem Bereich oder auch in anderen.
Ja, gerne. Ich hatte Ihnen jetzt mal zwei Studiengänge mitgebracht. Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne da meine Präsentationsfolien öffnen. Also die zwei Studiengänge, die entstanden sind jetzt in den letzten beiden Jahren, die explizit das Thema Nachhaltigkeit auch im Namen tragen, sind eben der Master of Science Nachhaltigkeitstechnologien und Management und ein neues MBA-Programm zum Nachhaltigkeitsmanagement. Starten wir vielleicht mal mit dem Master of Science. Der ist als konsekutiver Studiengang angelegt, also zielt direkt auch Studierende ab, die mit ihrem Bachelorstudiengang fertig sind und sich dann auch überlegen, wie sie denn weitermachen möchten, für welche Zukunftsthemen sie sich interessieren. Und da haben wir mit dem Nachhaltigkeitstechnologien und Management ein Studienangebot geschaffen, das jetzt auch seit Anfang dieses Jahres läuft, mit so 15 bis 20 Studierenden mittlerweile, in dem wir drei Studienrichtungen anbieten. Das ist zum einen die Studienrichtung nachhaltige Energietechnologien. Wenn Sie also hier auf diesem grünen Balken in der Mitte schauen beim zweiten Semester, ja, dann sehen Sie die technologischen Studienrichtungen. Dann haben wir nachhaltige Mobilität und wir haben Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind also bewusst Studienrichtungen mit Technologiebezug, die wir gewählt haben, weil sie für die Nachhaltigkeitstransformation essentiell sind. Das sind alles querschnittlich angelegte Themen und ist nicht ausgeschlossen, dass dann natürlich vielleicht in den nächsten Jahren auch noch weitere Studienrichtungen dazukommen. Was ich auch sagen kann, ist, dass dieser Studiengang, genauso wie der MBA Nachhaltigkeitsmanagement, komplett neu aufgebaut wurde. Also wir haben das Thema Nachhaltigkeit, das hatte ich ja schon gesagt, in verschiedenen Studienangeboten bereits verankert, in verschiedenen Studienfeldern verankert. Wenn man aber einen Master of Science anbietet, der sich dezidiert mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann muss natürlich auch das Curriculum entsprechend von Grund auf entwickelt sein. Deshalb haben wir hier diese hellblauen Kernmodule, die also ganz allgemein anfangen, was ist denn Nachhaltigkeit überhaupt, welche Nachhaltigkeitsprinzipien haben wir, sich dann mit ökonomischer Nachhaltigkeitstheorie und Konzepte auseinandersetzen, Richtung Unternehmensverantwortung gehen, nachhaltige Finanzwirtschaft, etc. Und darauf aufbauend haben wir dann im ersten Semester auch unsere Vertiefungsmodule im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsbewertung und Controlling, Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten, Responsible Innovation und Nachhaltigkeitsmarketing und Kommunikation. Ja, also der ganze Studiengang, wie gesagt, eine komplette Neuentwicklung, was es natürlich auch spannend macht, ja, da entsprechend den aktuellen Stand auch zu verfolgen. Ja, gerade im Bereich nachhaltige Finanzwirtschaft, wenn ich da vielleicht kurz aufgreifen darf, da wurde das Modul letztes Jahr soweit ausgeschaltet. Unser Autor, der ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich ist, war quasi fertig, bis das Modul aber jetzt zum ersten Mal zum Einsatz kam. Vor kurzem gab es schon wieder Änderungen. EU-Taxonomie beispielsweise, ja, die große Frage, wie wird die Kernkraft, wie wird die Gasenergie eingestuft, etc. Und das haben wir natürlich in diesen Studienangeboten dann auch noch nachpflegen können, einfach weil sie neu entwickelt wurden. Genau, das also, wie gesagt, der Master of Science, dreisemestrig, 90 CP, konsekutiv angelegt, ja, mit Kernmodulen, Vertiefungsmodulen, mit, wie ich finde, schönen, auch interaktiven Elementen, wo direkt ein Betreuerbezug da ist, zum einen natürlich bei der Masterarbeit vorbereitend, aber bei der Vertiefungsarbeit, die dann in dem entsprechenden Themenfeld gewählt wird. Und auch mit einem neuen Format, Zukunftswerkstatt at WBH, wo wir also versuchen tatsächlich diesen Zukunftsfokus auch zu schärfen und zu stärken. Und dieses Modul finden Sie auch in anderen Studiengängen. Das heißt, wir werden dort mittelfristig auch versuchen, so zwischen den Studiengängen einen Austausch entsprechend stärker zu initiieren.
Ja, Zukunftswerkstatt, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das eine Präsenzveranstaltung? Ist das ein Projekt? Wie wird da gearbeitet?
Das ist ein Projekt, das im Endeffekt mit einer Hausarbeit endet und dann gibt es nochmal ein Präsenzformat, bei dem das Ganze dann vorgestellt wird. Also ob das tatsächlich ein Präsenzformat im Sinne von die Leute kommen nach Darmstadt sein wird oder ob das dann eine Online-Veranstaltung ist, das wird sich dann auch zeigen. Aber Ziel ist tatsächlich, dass wir zum einen einen starken Austausch mit dem Betreuer haben und dann auch nochmal einen Austausch zwischen den Studierenden.
Ja, ist ja der Studiengang einmal die Technologien, einmal das Management, also so die wirtschaftlichen Aspekte. Ich habe die Credit Points nicht zusammengerechnet, aber wie ist das so von der Verteilung? Ist das so ungefähr beides mit gleicher Gewichtung? So hat es auf mich jetzt zumindest von der Übersicht her erstmal gewirkt oder gibt es da einen Schwerpunkt in die eine oder andere Richtung?
Nee, das kann man schon so sagen. Also im ersten Semester haben wir einen starken Bezug zur Nachhaltigkeitstheorie und auch zu ökonomischen Aspekten. Wobei da natürlich auch immer wieder technische Aspekte mit einfließen. Ja, also Nachhaltigkeitsprinzipien beispielsweise und Nachhaltigkeitsstrategien im Bereich, wie gestalten wir dann Stoffströme effizient, konsistent, etc. Da sind immer technologische Fragestellungen auch mit drin. Bei den Vertiefungsmodulen Responsible Innovation, auch ganz starker Technologiebezug natürlich. Aber Der eigentliche technologische Schwerpunkt liegt dann, das haben Sie schon richtig gesehen, im zweiten Semester, wo ja dann die technologischen Studienrichtungen auch beheimatet sind. Ja, wir versuchen aber natürlich beides entsprechend zu verheiraten. Ich bin ja auch Wirtschaftsingenieur, ich komme ja auch vom Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und da hat man ja auch immer den Blick auf die Dinge, dass man sagt, um wirklich Probleme angehen und lösen zu können, sei es jetzt im Unternehmen oder dann eben vielleicht auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich, braucht man eben sowohl aus dem Bereich der Sozialwissenschaften als auch aus dem Bereich der Technik einen übergreifenden Blick und den versuchen wir hier auch zu vermitteln.
Ja. Wie wirkt sich das aus? Sie sagten, es ist ein konsekutiver Studiengang. Wie wirkt es sich auf die Zugangsvoraussetzungen aus? Was muss ich dann im Bachelor mitbringen, um in den Studiengang reinkommen zu können?
Wichtig ist, dass Sie, wie bei allen Masterstudiengängen bei uns an der WBH, am Schluss natürlich 300 Credit Points erzielen. Ja, 300 Credit Points, das ist deshalb wichtig, weil wir ja auch formal zur Promotion befähigen. Wir haben auch immer wieder Studierende, die den Weg danach gehen oder eben dann auch im öffentlichen Dienst teilweise diese 300 Credit Points explizit nachgefragt werden. Das heißt, wichtig ist, während wir jetzt hier einen dreisemestrigen Studiengang haben mit 90 Credit Points, dass dennoch ausreichend Credit Points erzielt werden. Das ist die eine Voraussetzung. Da bieten wir mittlerweile auch eigene Zertifikate an. Das heißt, Sie können aus einer Zertifikatspalette ein sogenanntes Pre-Master-Programm auswählen, haben dann, ich sage jetzt mal, im Bereich Zukunftsmanagement zum Beispiel noch ein eigenes Zertifikat auf Masterniveau, das Sie dann mit Ihrem Studiengang kombinieren und dann dieses formale Kriterium erfüllen.
Ja, also wenn ich jetzt auf den Bachelor mit 180 Credit Points komme, dann könnte ich diese fehlende Punkte dann nachholen. Die
genau, von den inhaltlichen Kriterien ist es so, dass wir da auch relativ breit angelegt sind, auch bewusst breit angelegt sind. Das heißt, Sie können einen technischen, einen MINT-Fokus haben oder eben einen sozialwissenschaftlichen Fokus haben. Klar ist aber auch, ja, zum einen haben wir die Voraussetzung bezüglich der Sprache. Wir arbeiten ja auch mit englischen Materialien, auch wenn der Studiengang an sich in deutscher Sprache verfasst ist, dass wir das als Ausgangsniveau haben. Und wenn wir jetzt natürlich jemand haben, der sagt, okay, ich habe überhaupt keinen Technologiebezug bisher, ja, ist natürlich die Frage, okay, warum dann dieser Studiengang? Und wenn das der Fall sein sollte, dann haben wir als WBH natürlich auch unterschiedlichste Vorkurse im Bereich Mathematik, im Bereich Ingenieurwesen, die wir dann anbieten können. Das wäre dann tatsächlich aber eher etwas Individuelles. Ja.
Mhm. Also okay. Ja, generell ist auch offen. Genau. Kann ja auch sein, dass jemand vielleicht wirtschaftlich erstmal was studiert hat, dann auch schon praktisch im technischen Bereich berufstätig ist und da schon einiges dadurch seine Know-how dann auch mit reinbringen könnte.
Genau. Ich muss aber auch sagen, das war auch ein wichtiges Kriterium, als wir den Studiengang konzipiert hatten. Das sieht man immer schön an dem Thema Technik und Technologie. Ja. Also sollen unsere Studierenden, wenn sie fertig sind, ein Elektroauto bauen können? Und die Batterie entwickeln können oder sollen sie, wenn sie fertig sind, nachhaltige Mobilitätslösungen verstehen und anwenden und auch den Technologiebezug da entsprechend einordnen können. Und der Studiengang zieht auf Letzteres ab. Ja, also es ist bewusst kein Master of Engineering, es ist ein Master of Science. Es ist also nicht so, dass dort, wie gesagt, jetzt entsprechend hart ingenieurwissenschaftliche ausgerichtete Module vorhanden sind, sondern es geht um Technologie und die Transformationsprozesse insgesamt. Dazu gehört ein technisches Verständnis, aber dazu gehört eben nicht das, was Sie bei einem Engineering entsprechend als Anforderung auch hätten.
Okay. Ja, vielen Dank. Sie möchten gerne weiter auf den MBL schauen. Da würde mich dann auch interessieren, wo natürlich Parallelen sind und wie sich die beiden Studiengänge aufeinander abgrenzen.
Genau, also unser MBA ist im bewährten Konzept, nämlich zweisemestrig, das heißt relativ schlank. Bewährtes Konzept sage ich deshalb, weil wir ja auch ein Engineering Management MBA haben, der seit 10 Jahren mittlerweile bei uns im Programm ist. Und ich durfte auch diesen Studiengang in seiner Betreuung mit meinem Einstieg an der WBH übernehmen. Das heißt, ich hatte das Glück, sage ich mal, als Studienleiter auch den Engineering Management übernehmen zu können, da auch zu sehen, okay, was funktioniert besonders gut, welche Punkte kann man vielleicht anders gestalten, und mit diesem Know-how bin ich dann auch in die Studiengangsentwicklung gemeinsam mit den Kollegen gegangen, hier für den MBA Nachhaltigkeitsmanagement. Bewährt hat sich auf jeden Fall das Format mit 2 Semestern. Deshalb ist der Studiengang explizit auch so ausgerichtet. Und was sich auch bewährt hat, ist eine Phase mit Kernmodulen, ähnlich wie wir es beim Master of Science haben, bei denen zunächst mal die Grundlagen gelegt werden. Und dann ein ausgeprägtes Projektmodul, Das verbirgt sich jetzt hier in diesem roten Kästchen. Da steht SDG-Projekt. SDG heißt also Sustainable Development Goals. Mhm. Und da haben wir das Konzept unserer Projektwerkstatt, das sich hier etabliert hat, aus dem MBA Engineering Management weiterentwickelt. Das ist eine zweitägige Präsenzveranstaltung. Wobei ich sagen muss, die Oktoberveranstaltung, als wir die geplant hatten, sind wir Corona-bedingt nochmal auf online ausgestiegen. Aber generell ist das eines dieser Formate, ich hatte ja vorhin gesagt, ja, online virtuell ist gut, aber an bestimmten Punkten macht es auch Sinn, natürlich die Leute zusammenzubringen und auch vor Ort zusammenzubringen. Und das ist in diesem SDG-Projekt der Fall. Da haben wir unseren sogenannten MBA-Projektcampus, der auch nicht nur im Nachhaltigkeitsmanagement startet, sondern ab Oktober dann auch in unserem MBA Engineering Management und im neuen MBA Digital Business. Das heißt, wir haben hier eine gemeinsame Projektphase, in der es dann auch möglich ist, und das war uns wichtig, studiengangsübergreifend Arbeitsgruppen zu bilden. Mhm. Ja, also worum geht's? Hier haben wir natürlich die Ausprägung auf Nachhaltigkeit. Im Endeffekt geht es um zukunftsorientiertes Unternehmertum. Sei es jetzt Intrapreneurship oder Entrepreneurship. Es geht darum, einen Businessplan zu entwickeln, ausgehend von einer Idee, hier im Nachhaltigkeitsmanagement speziell bezogen jetzt auf die Sustainable Development Goals. Das ist Kern der ersten Veranstaltung. Dann haben wir eine dreimonatige Coaching-Phase, in der dann die einzelnen Projektteams begleitet werden. Und dann gibt es einen MBA-Pitch, in dem diese Ergebnisse vorgestellt werden können. Und damit haben wir ein schönes Format geschaffen, hoffen wir zumindest. Wie gesagt, die Projektwerkstatt als Vorläufer, mit der haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das Ganze jetzt nochmal stärker bezogen auf die Aspekte, wie organisiere ich mich in einer Projektgruppe, im Projektteam, verbunden mit dieser Aufgabenstellung, zukunftsfähiges Unternehmertum. Das machen wir jetzt dann über alle MBA-Programme hinweg und bringen dann die Studenten auch zusammen.
Dazu passt vielleicht gerade so einmal, ein Projekt wird zusammengearbeitet, aber MBA ist ja auch gerade so die Vernetzung ganz wichtig, gerade wo ja auch viele Praktiker hier zusammenkommen. Wie wird das noch zusätzlich so gefördert, dieser Austausch seitens auch der Hochschule, auch wenn natürlich letztlich der Austausch dann von den Studierenden selbst und untereinander stattfinden muss?
Genau, ja. Also wie gesagt, das Projektformat hatte ich schon erwähnt, mit dem Austausch auch über die Studiengänge dann hinweg. Im MBA Nachhaltigkeitsmanagement haben wir seit der Gründung auch regelmäßige Vernetzungstreffen. Das heißt, wir setzen uns aktuell noch virtuell zusammen und haben dort einfach einen losen Austausch. Ja, besprechen im Endeffekt die Dinge, die auch in den Studiengängen anstehen. Haben aber auch eine persönliche Vorstellungsrunde jedes Mal mit dabei. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, aus welchen Bereichen die Studierenden kommen. Also da sind vom selbstständigen Unternehmer, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, obwohl er in einer ganz anderen Branche dabei ist, bis hin zu Teamleiterinnen und Managerinnen aus dem Energiesektor, wirklich eine ganz große Bandbreite dabei. Auch geografisch, die Studentin, die am weitesten entfernt studiert, wobei die im Master of Science studiert, die sitzt in Äthiopien. Also da haben wir diese einfach informellen Vernetzungstreffen, wo wir das Ganze voranbringen. Zusätzlich, ein bisschen stärker institutionalisiert, sage ich mal, haben wir jetzt hier in diesem zweiten roten Kästchen Vertiefungsarbeit Nachhaltigkeitsmanagement auch im Nachgang immer unser sogenanntes virtuelles Seminar. Ja, das ist also ein Setting, in dem die Studierenden ihre Ergebnisse vorstellen. Wir sagen immer, stellt euch vor, ihr müsst jetzt im Endeffekt euer Management-Committee davon überzeugen. Und die wissen wenig von dem Thema, ihr habt eine begrenzte Zeit und da müsst ihr wirklich auf den Punkt kommen. Und im Nachgang wird dann eben auch bewertet, tatsächlich ist das gelungen, sowohl was die Zeit angeht, was die Inhalte angeht und was dort explizit auch Bestandteil dieser Vernetzungssituation und auch Prüfungssituation ist dann eben der Austausch zwischen den Studierenden. Also die Fragen, die dann entsprechend kommen, etc. Das ist auch ein Format, das wir im MBA Engineering Management eingeführt haben und das wird hier auch fortgeführt.
Ja, zum Thema Vernetzung gibt es gerade auch eine Frage aus dem Chat. Und zwar fragt Martin GS hier, ob es Pläne gibt und wenn ja, halt welche, dieses Thema Nachhaltigkeit in die Alumni-Arbeit auch mit einzubringen. Und ich ergänze das Ganze mal noch so ein bisschen, auch dieses Thema Vernetzung da dann noch auch nach Abschluss des Studiums mit einfließen zu lassen.
Ja, ist eine tolle Frage tatsächlich. Also wir haben ein Format, das offen ist. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist speziell für die Alumnis, dann würde das nicht stimmen, aber die Alumnis sind dort auf jeden Fall auch eingeladen, nämlich unser Transformator. Ja, das ist ein Online-Format, das wir seit ja, jetzt genau einem Jahr anbieten, wo es darum geht, dass wir uns gemeinsam einmal im Quartal zusammensetzen, virtuell meist, wobei wir auch schon eine Veranstaltung hybrid hatten, und schauen, was war im letzten Quartal in puncto Nachhaltigkeitstransformation, was sind so aktuelle Themen. Und da haben wir einen schönen Vernetzungscharakter. Das sind tatsächlich von Dozenten, von Studenten, auch von Personen, die danach in die Gründung gegangen sind, unterschiedliche Teilnehmer mit dabei. Da sind Sie also herzlich eingeladen. Wenn ich vielleicht da nochmal ganz kurz auch auf die Folien verweisen darf, den Transformator habe ich nämlich noch mitgebracht. Ja, wie gesagt, interaktive Online-Veranstaltung einmal im Quartal. Das Ziel ist, ja, Sustainability Literacy aufzubauen. Was heißt das? Also im Endeffekt so die Sprechfähigkeit im Bereich Nachhaltigkeit. Ja, wir sehen ja an diesen multiplen Krisen, die wir haben, da stimmt irgendwas nicht. Ja, wir haben eine Klimakrise. Wir hatten, als wir das Format konzipiert hatten, natürlich noch keine Ahnung, was in der Ukraine 2022 los ist. Aber das sind ja alles Themen, die entsprechend auch zusammenhängen. Und da so ein Stück weit wegzukommen von dem, die Themen sind so groß, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, daraus ist dieser Transformator entstanden. Das ist ein Format, das machen wir in Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern. Das wurde auch ausgewählt für Smart Qualifiziert, MINT Plus, Plus MINT. Und wenn ich da vielleicht nochmal weiterklicken darf, dann sehen wir auch die Veranstaltungen, die da waren. Also wir hatten letztes Jahr angefangen, da war die Flut in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal ganz präsent noch mit dem Thema Klimaschutz versus Klimafolgenanpassung. Ist natürlich eher eine rhetorische Frage an dieser Stelle. Dann Ende letzten Jahres haben wir uns große Weltkonferenzen angeguckt, Glasgow und Co. Also einerseits, was ist denn bei der Klimakonferenz rausgekommen, was bei der Biodiversitätskonferenz in China. Und dann auch die Frage gestellt, sind diese großen Formate denn das, was uns wirklich, ich sag mal, retten wird oder die Transformation bescheren wird? Jein, ja, also es muss natürlich auf der Weltpolitik sich auch abgestimmt werden, aber darauf ist dann auch die Idee entstanden, doch eigene Transformationsideen und eigene Transformationsprozesse stärker hier einzubinden, sodass wir jetzt neben diesen großen Quartalsveranstaltungen, sage ich mal, immer auch uns mit insgesamt 4 Arbeitsgruppen auseinandersetzen, fortlaufend. Ja, also wenn der Nutzer, Martin hieß er, glaube ich, da Interesse hat, sehr, sehr gerne dazukommen. Der nächste Transformator findet auch nächste Woche statt. Das sehen Sie jetzt hier unten auf der Folie zum Thema Klimafolgenanpassung. Überleben bei 40,2 Grad. Das ist eine Veranstaltung im Rahmen des Hessischen Tags der Nachhaltigkeit. Da wollen wir zurückblicken auf diesen Sommer der Extreme, diesen Rekordsommer. Die Frage, was macht das eigentlich mit uns? Wie resilient sind wir? Wie resilient ist unsere Gesellschaft? Und wollen dort eben gemeinsam dann auch diskutieren.
Ja. Wie sieht das formell aus? Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte? Ich meine, ich hätte auch einen Link gesehen auf der Übersichtsseite, aber da bin ich mir nicht so sicher. Wie läuft das da mit der Anmeldung?
Ja, also beim Tag der Nachhaltigkeit ist es jetzt explizit so, dass wir auch in diesem Aktivitätsmonitor geführt sind. Da also gerne mal eingeben, Tag der Nachhaltigkeit Hessen und dann Transformator. Da erscheint zunächst mal, wenn man auf diese Seite geht, die Hessen-Landkarte mit ganz, ganz vielen Aktivitäten. Ist also wirklich ein tolles Programm. Und wenn Sie dann dort in die Suche Transformator eingeben, dann kommen Sie zu der Veranstaltung. Da läuft die Anmeldung über unseren Forschungsreferenten Dr. Marcel Heber. Bei den anderen Veranstaltungen hing es immer ein bisschen vom Format ab. Ja, also es war meistens so, dass wir nach außen hin mit einer Anmeldung gehen, intern die Studierenden und auch die Dozenten sowohl an den Hochschulen Kaiserslautern als auch bei uns an der WBH bekommen meistens direkt den Zugangslink. Ja, also da wollen wir die Schwellen recht niedrig halten. Genau, hängt so ein bisschen vom Format ab. Was ich vielleicht noch kurz zeigen darf, weil wir bei Vernetzung waren, ist eben so die zweite Säule des Transformators. Ja, ich hatte schon gesagt, wir haben einerseits diese Quartalsveranstaltungen und haben dann Anfang diesen Jahres begonnen, ja, mit einzelnen Themen, mit Multiplikatoren, die bestimmte Themen vorantreiben wollen. Da haben wir spannende Aspekte vom Bereich persönlicher Carbon Footprint mit ganz tollen Analysen über Ernährung, Mobilität, Wohnverhalten. Also an welchen Schräubchen kann man tatsächlich drehen? Wie kann man Verständnis dafür schaffen, welchen persönlichen Carbon Footprint man hat, zum Beispiel durch die Produktwahl? Wir haben eine Studentin, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeitssiegel auseinandersetzt, also diese berühmte Siegeldschungel, wo man nicht so genau weiß, was steckt dahinter. Ist das vielleicht Siegel-Eigenmarke oder ist das wirklich zertifiziert? Dann haben wir jemand mit dabei, der seine eigene Energiegenossenschaft gegründet hat, im Südwesten, Energiegenossenschaft in Zweibrücken. Auch immer ein ganz spannender Austausch. Und dann schließlich noch der Austausch zwischen den Hochschulen, bei denen ja aktuell auch Nachhaltigkeitsteams am Entstehen sind, mit meinem Kollegen Herrn Glöser, der aktuell in Kaiserslautern auch diesen Prozess begleitet. Also das, die Frage, wie bekommt man eigentlich Nachhaltigkeit in so eine Organisation wie eine Hochschule hinein? Ja, und da tauschen wir uns aus in loser Runde. Und jeder, der interessiert ist, kann dort natürlich auch gerne mitmachen.
Ja, prima. Ich habe noch eine kleine formelle Frage zu dieser Übersicht zum MBA, wenn Sie da noch mal kurz drauf zurückgehen können.
Ja, da muss ich tatsächlich vorspringen.
Davor.
Ja.
War eigentlich nur, wo ich dann hängen geblieben bin. Hier sind so Buchstaben unten vor den Credit Points.
Ja.
Vielleicht noch eine Info dazu, wie das zusammenhängt.
Genau, ja. Also, brauchen wir, glaube ich, den Zuschauern nicht zu verschweigen. Es gab ja ein kleines technisches Problem im Vorfeld. In der eigentlichen Folie waren diese Buchstaben gar nicht mehr da. Das ist nämlich eine Folie, wie wir sie im Endeffekt im Akkreditierungsprozess auch verwenden. Ist aber kein Geheimnis, von dem her kann ich es gerne erklären. Also B, das sind unsere B-Prüfungen. Das sind einzelne Aufgaben. Also das bezeichnet die Prüfungsform. Und im MBA macht jetzt keinen Sinn, über Klausuren abzuprüfen, sondern wir wollen das mit dem stärkeren Case-Study-Bezug machen. Dementsprechend sind die Aufgaben offener gestaltet, dann mit einer dreimonatigen Bearbeitungszeit. H und M, das ist das Zeichen dafür, dass eine schriftliche Arbeit erstellt wird, also ein Projektreport, und wir haben eine mündliche Prüfung, also diesen Pitch, von dem ich gesprochen habe. Diese Buchstaben sind also tatsächlich nur die internen Kürzel für die Prüfungsformen. Ja, sollten hier nicht hören an der Stelle.
Können wir das auch klären? Und ja, ich finde es aber auch interessant, dass Sie halt hier viel dann auf quasi auf einzelne Aufgaben setzen. Wer vielleicht mit dieser Bezeichnung A-B-Aufgaben, ich kenne die aus meinem eigenen Studium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule auch noch, nicht so kennt, wahrscheinlich vergleichbar so mit Hausarbeiten in irgendeiner Form oder schriftlichen Ausarbeitungen. Wissenschaftlichen kleinen Arbeiten.
Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Die B-Aufgaben, diese klassischen Einsendeaufgaben, kann man ja wirklich sehr breit stricken. Wie gesagt, kleinere Fallstudien, wo man sagt, setzen Sie sich mal in die Situation hinein, in einem Unternehmen beispielsweise, was würden Sie tun als Nachhaltigkeitsmanager? Bis hin zur Analyse von Dokumenten, die wir dann auch mit bereitstellen. Oder eine B-Aufgabe im Bereich Lebenszyklusanalyse, wo wir also einen eigenen Case haben, der dann sowohl bezüglich einer Ökobilanz als auch einer Sozialbilanz von den Studenten betrachtet werden soll. Da ist dann ein Padlet auch dahinter geschalten. Also da hat man mit dem B-Prüfungsformat natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Genau.
Das heißt dann auch Klausuren spielen jetzt im MBA hier keine oder höchstens eine nachgeordnete Rolle. Ne?
Im MBA haben wir gar keine Klausuren, das ist richtig, ja.
Ja, ist auch vielleicht interessant für diejenigen, die ja, lieber sich zu Hause hinsetzen, was ausarbeiten, als jetzt auf den Punkt so eine Klausur dann da abzulegen.
Genau, also MBA, wie gesagt, wir haben viel diese Einsendeaufgaben und dann die Projektarbeit, Präsentation, wo dann eben auch die Skills im Bereich Moderation, im Bereich Gruppenzusammenarbeit geschult werden. Bei unserer Projektaufgabe haben wir auch immer ein Coaching im Themenbereich Moderation, Präsentation in Gruppen, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ja. Auch so ein bisschen im Themenfeld, wie kann ich mit Konflikten in der Gruppenarbeit umgehen. Das sind ja alle Skills, die auch MBA-relevant sind.
Ja, ja, gibt gerade noch eine Rückmeldung von Martin GS hier. Ein Dankeschön an Sie und ja, hat den Link schon gefunden und möchte das auch in seinem
Kreis. Ja, super, machen. Da freuen wir uns doch. Vielen Dank.
Ja, haben Sie noch was Sie zum MBA so als Input ergänzen wollten oder sollen wir dann zu den Fragen, die es im Vorfeld gegeben hat, noch weitergehen?
Ich denke mal, tatsächlich, wenn wir auf die Fragen gucken, da kann man noch so ein paar Sachen generell beantworten oder auch so zum Konzept, zur Idee der MBA-Studiengänge, die wir haben. Wir haben ja, vielleicht da nochmal kurz zur Einleitung, unseren MBA Engineering Management, der jetzt seit 10 Jahren läuft, wo wir auch, ich habe mal nachgeguckt, in der Statistik so über 250 Absolventinnen und Absolventen haben. Wir haben jetzt neu den MBA Nachhaltigkeitsmanagement, wo wir aktuell eine Gruppe von 18 Personen sind, seit Anfang dieses Jahres. Und wir haben jetzt ganz neu von meinem Kollegen Helge Nuhn betreut, den MBA Digital Business. Der ist tatsächlich jetzt im August erst gestartet und ich kann Ihnen jetzt gar nicht verraten, wie viele Studenten dort von Anfang an jetzt dabei waren.
Ja, vielen Dank. Und da passen auch die Fragen hierzu, auch von Martin GS. Ich denke mal, wird der gleiche sein, der jetzt auch im Chat hier bei uns ist. Und ihm war das aufgefallen, dass es halt diese zwei neuen MBA-Studiengänge gibt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Brauchten ich oder das Team der Wilhelm-Büchner-Hochschule gar nicht mehr aktiv werden. Einmal Nachhaltigkeitsmanagement und andererseits Digital Business. Und da geht halt nochmal so die Frage hier von Martin GS in die Richtung, was denn so den Anspruch angeht, an diesen MBA. MBAs gibt es viele mittlerweile und
das ist richtig.
Da halt auch neben den üblichen Akkreditierungen, wie er hier schreibt, welche Merkmale es da noch gibt. Und er hat hier speziell die Equal MBA Guidelines von 2014 angesprochen und auch verlinkt, ob die hier
auch. Ja, das fand ich ganz super. Also da ganz vielen Dank auch an den User, dass dort so ganz explizit nachgefragt wurde, weil es ist natürlich tatsächlich so, ja, MBA gibt es viele, die schießen ja auch so ein bisschen aus dem Boden, vor allem in den letzten Jahren. Wir haben uns eben da zum einen im Bereich Nachhaltigkeit überlegt, wie können wir unterschiedliche Zielgruppen bestmöglich adressieren und dabei eben auch speziell Personen ansprechen, die zusätzliches Management-Know-how im Bereich Nachhaltigkeit möchten und brauchen, aufbauend auf ihre Berufserfahrung. Ja. Und da war es uns wichtig, wie bei allen MBAs, die wir haben, zum einen diesen generischen Charakter natürlich sicherzustellen. Also da steht zwar Nachhaltigkeitsmanagement drauf und es geht auch um Nachhaltigkeitsmanagement oder um Digital Business, aber wir haben tatsächlich auch diese Equal Guidelines, ich glaube von 2014 waren sie nicht, da gab es ein Update mittlerweile, genommen und uns daran orientiert, haben also tatsächlich den Aufbau entsprechend sichergestellt, dass diese unterschiedlichen Managementfunktionen, die dort ja angesprochen werden, ich glaube, in den MBA-Guidelines spricht man von Knowledge-Fields im Bereich Markets, Customer, Society, Responsible Management, Communication Technology, etc. Also, dass das sich in den Studiengängen auch wiederfindet, dieser generische Charakter. Und auch die Skills, die vermittelt werden sollen. Also Management-Skills, wir hatten ja gerade schon ein paar Aspekte angesprochen. Wie bereite ich Themen nicht nur wissenschaftlich auf, sondern ich sage jetzt mal vorstandsverständlich. Wie bringe ich das rüber? Wie agiere ich in Gruppen? Wie kann ich Projekte managen? Das sind alles Aspekte, die dort eine Rolle spielen. Und dementsprechend haben wir unser Portfolio da erweitert. Engineering Management, das ist ja der MBA, der sich speziell an MINT-Studierende oder an technisch ausgebildete Studierende widmet, der dann tatsächlich sehr generell, sage ich mal, die klassischen Management-Skills vermittelt. Nachhaltigkeitsmanagement haben wir vorhin angesprochen. Offen für Studierende aus dem technischen oder dem nicht-technischen Bereich, die aber das Thema Management dann aus der Brille Nachhaltigkeit betrachten. Also Nachhaltigkeitscontrolling, die Frage Strategy, nochmal verbunden mit dem Aspekt von Unternehmensverantwortung, Corporate Social Responsibility. Alles Aspekte, sage ich mal, die ja ohnehin in den letzten Jahren so in diese klassischen Management-Disziplinen hinein diffundiert sind. Ja, Supply Chain Management ohne Sustainable Supply Chain Management kann man schon fast nicht mehr lehren. Aber hier diesen speziellen Fokus liefern, sodass wir damit auch Personen erreichen können, die zwar vielleicht schon Management-Erfahrung haben, aber eben nicht vor dieser Blaupause und mit diesem Fokus Nachhaltigkeitsmanagement. Das trifft auch auf den MBA Digital Business zu, dort eben mit der Fokussierung auf Digitalisierung, auf entsprechende Geschäftsmodelle in diesem Bereich, auf Technologien in diesem Bereich. Da ist, wie gesagt, mein Kollege Helge Nuhn zuständig. Aber wir nutzen von der Logik her den gleichen Aufbau. Ich habe es ja vorhin auch erwähnt, der MBA Projekt Campus, der vereint diese drei MBA-Programme. Und wir sind explizit auch dort an diesen Equal MBA Guidelines ausgerichtet. Also es war schön, das dort zu lesen im Vorfeld, tatsächlich, dass auch auf die verwiesen wurde, ja, weil wir uns auch überlegt haben, was nutzen wir denn? Und dann lag eigentlich Equal MBA nahe und das haben wir dann auch bei der Konzeption mit einbezogen.
Ja, prima, vielen Dank. Und Martin GS hat auch nochmal bestätigt, dass er der gleiche ist wie hier im Forum. Das heißt, Martin, sehr wenn schön. Es jetzt noch eine Rückfrage gibt dazu, dann kannst du die gerne auch direkt noch mit einbringen. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine zweite Frage von Martin und auch gleich noch eine dritte unter unserem Interviewthema. Hier in dieser Nachfrage geht es darum, dass ja der MBA so eine Sonderrolle hat als betriebswirtschaftlicher Querschnittstudiengang für Nicht-WirtschaftswissenschaftlerInnen. Und da halt auch so die Frage, da die Wilhelm-Büchner-Hochschule ja nicht alleine steht in der Klett-Gruppe als Fernhochschule, sondern es gibt halt auch zum Beispiel die EuroFH, die ja so diesen, ja, diesen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt so hat in ihrer Ausrichtung, während die Wilhelm-Büchner-Hochschule ja doch eher noch so eine, in die technische Richtung geht. Und da halt so die Frage, wie da auch vielleicht innerhalb der Klett-Gruppe Synergieeffekte genutzt werden, wie man da untereinander im Austausch steht, um da halt auch vielleicht nicht immer das Rad neu zu erfinden, sondern auch gegenseitig diese Möglichkeiten zu nutzen, die das bietet.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also wir stehen mit unseren Kollegen in Hamburg und Bremen im regen Austausch. Ja, also ich spreche dort jetzt die EuroFH an, die hatten Sie ja schon anmoderiert, aber auch mit der Apollon-Hochschule in Bremen, die im Bereich Gesundheit und Psychologie vor allem ihr Profil hat. Und ich hatte schon gesagt, ja, gerade diese Transformationsprozesse, die wir haben, sei es jetzt die Nachhaltigkeitstransformation oder die digitale Transformation, das sind ja alles Dinge, da braucht man eine ganzheitliche, auch eine interdisziplinäre oder disziplinübergreifende Brille. Von dem her, ja, wir haben natürlich die Zusammenarbeit. Es ist auch so, wenn es gute Lehrmaterialien zum spezifischen Thema gibt, dann können die auch mal eingesetzt werden. Trotzdem haben wir ja den eigenen Charakter der Studiengänge. Ja, Digital Business, sehr stark technologiegetrieben im Bereich Digitalisierung. Da finden sich also auch, sage ich mal, so die Dinge wieder, die wir hier am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement haben. Also Innovationsmanagement, Technologiemanagement, etc. Auch der Nachhaltigkeitsmanagement MBA hat ja nochmal eine eigene Prägung, eine eigene Ausrichtung, so dass man sagen kann, ja, auf jeden Fall Austausch, das ist natürlich gewünscht und wird auch von uns gemacht, aber die Studiengänge haben ihr eigenes hochschulspezifisches Profil.
Ja, vielen Dank auch für die Info, weil auch da gab es jetzt schon ein paar Mal auch in Zusammenhang mit anderen Interviews halt so die Frage, wie das so ist diese Zusammenarbeit und auch Abgrenzung dazu.
Ja, also wir haben natürlich in unterschiedlichen Feldern Zusammenarbeit. Ja, es ist ja nicht nur jetzt die Lehre oder das Produkt, sage ich mal, also Module, Hefte, etc., bei denen man sich abstimmt, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch in der Forschung zusammen. Ja, ich hatte ja schon diesen gemeinsamen Gruppenantrag beschrieben, bin ich kurz darauf eingegangen. Wir tragen auch zum Teil gegenseitig vor, ja, ich durfte bei der Apollon auch schon das Thema Nachhaltigkeit vertreten, etc. Also da haben wir einfach einen guten Austausch, weil wir natürlich den Vorteil haben, im TED-Konzern hier wirklich mit unterschiedlichen Profilen uns auch gut zu ergänzen.
Ja, vielen Dank. Dann noch eine Frage, die jetzt ganz frisch noch reingegangen ist, und zwar geht es darum das Thema Internationalität. Es gab ja mal so einen eigenen Bereich auch in englischer Sprache auf der Webseite. Das ist mittlerweile wieder der deutsche Bereich, den man da findet, wie es insgesamt aussieht mit der Internationalität. Und Sie hatten ja schon gesagt, das ist vielleicht eher was so die Richtung Hochschulleitung, strategische Ausrichtung geht. Aber dennoch können Sie vielleicht was dazu sagen, was so speziell diesen MBA-Studiengang angeht, überhaupt die Studiengänge, die von Ihnen betreut werden, wo da internationale Aspekte mit betrachtet werden oder halt auch Quellen mit reinkommen. Ich meine, Sie hätten vorhin schon mal nebenbei erwähnt, dass halt auch ein Teil der Materialien in englischer Sprache zum Beispiel ist und wahrscheinlich ja dann auch internationaler Herkunft ist.
Genau, richtig. Also, dass unser Studienprofil momentan deutschsprachig ausgelegt ist, heißt ja nicht, dass es nicht international ausgerichtet ist. Im MBA-Studiengang oder auch bei dem Nachhaltigkeitsmanagement sieht man das eben an der Stelle. Unter anderem schon, dass in den Zugangsvoraussetzungen auch ausreichendes Sprachniveau bei den Englischkenntnissen vorausgesetzt wird, weil tatsächlich die Materialien, die in diesen Course-Packages auch mitverwendet werden, im Endeffekt dem internationalen Stand entsprechen. Ja, also wir haben dort Journal Paper mit dabei. Wir haben, um jetzt nochmal aus dem Bereich Sustainable Finance zu sprechen, dort entsprechende Grundlagenpapiere mit drin. Wir haben so in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte ganz viel im internationalen Diskurs. Da findet man auch deutsche Übersetzungen, ja, aber es macht natürlich immer Sinn, auch in die Originaldokumente reinzuschauen. Das war jetzt so der Fokus auf das Material dort, diese Internationalisierung. Bei den Inhalten aber auch, ja. Also wir können nicht über Nachhaltigkeit sprechen, wir können nicht über Management Skills sprechen, ohne die globale Brille aufzunehmen. Ich hatte vorhin die Studiengänge kurz aufgelegt und das ist eines der ersten Module ja auch tatsächlich globale Nachhaltigkeitspolitik. Ja, also wir brauchen natürlich eine internationale Denke. Wir haben die Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten mit drin. ETC. Also ja, die Materialien, die Kernmaterialien sind in deutscher Sprache. Wir arbeiten mit englischsprachigen Materialien und die Inhalte selbst sind natürlich international ausgerichtet. Das ist ganz klar.
Okay. Ja, vielen Dank auch für das Eingehen auf diese Fragen und auch Martin, vielen Dank, dass du das mit eingebracht hast.
Ja, vielen Dank.
Ich würde dann auch sicherstellen, dass es wirklich in die Richtung geht, was ja euch als ZuschauerInnen auch interessiert. Wenn es jetzt ansonsten noch Fragen gibt, letzte Chance, die noch hier im Chat zu stellen. Ansonsten später natürlich gerne auch im Nachgang. Ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten. Zeit ist schnell vergangen. Ich würde so zum Ausblick gerne noch mit Ihnen oder Sie bitten, einen Blick in die Zukunft zu tun. Wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit schauen, die Bedeutung haben Sie schon dargestellt und die Probleme werden vermutlich ja auch oder Herausforderungen nicht geringer werden, sondern uns noch weiter begleiten. Welche künftigen Entwicklungen sehen Sie hier? Einerseits aus ja, Ihrer Sicht als Professor in diesem Bereich Nachhaltigkeit, aber wie werden diese dann auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule in künftigen Angeboten oder ansonsten den Bereichen der Hochschule, vielleicht auch im Bereich Forschung, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, mit berücksichtigen.
Ja, also ich denke, was so das Thema Nachhaltigkeit in der Breite angeht, sind wir leider tatsächlich ja noch am Anfang. Ja, also das war über die letzten Jahrzehnte lange Zeit ein Nischenthema und erst so in den letzten Jahren, angefangen mit der internationalen Klimapolitik, ich sag mal so Paris 2015, auch die Verpflichtungen, die dort eingegangen wurden hinsichtlich der Begrenzung der globalen Erwärmung, aber auch politische Programme wie European Green Deal und was das alles jetzt mit sich bringt über die EU-Taxonomie, über die Frage, wohin fließen denn die Gelder, die investiert werden, bis hin zu entsprechenden Gesetzesinitiativen, denken Sie an das Lieferkettengesetz, denken Sie an Menschenrechte, Nachhaltigkeit bezieht ja diese menschenrechtlichen Aspekte ganz stark mit ein. Also wir haben, wenn man es jetzt vielleicht nochmal im Management-Sprech sagen würde, steigende Stakeholder-Anforderungen, ja, sowohl im regulativen Bereich als auch eben, was die Kunden angeht, als auch was andere Stakeholder angeht. Und das kommt definitiv stärker an. Die Corona-Pandemie, auch der schreckliche Krieg in der Ukraine, das sind alles Themen, die uns im Endeffekt aber auch vor Augen führen, wohin eine nicht nachhaltige Wirtschaftsweise, ein einseitiges Ausrichten auf fossile Ressourcen beispielsweise führt. Und von dem her denke ich, das Thema wird immer bewusster, immer präsenter. Und da sind zum Teil die Unternehmen, ja auch die Politik schon ein Stück weit voraus. Ja, die haben erkannt, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Business Case, wenn man sagt, okay, wir machen so weiter wie bisher und dann kommt ein bisschen Nachhaltigkeit dazu, sondern man kann eben mit dieser Nachhaltigkeitstransformation auch ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Da sehe ich uns auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es hier gelingt, den ökologischen Verwerfungen, die es gibt, in puncto Klimakrise, noch ausreichend begegnen zu können. Und ja, was heißt das für uns als Hochschule? Wir haben es ja schon angesprochen mit dem Themenfeld Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir sind jetzt in dieser berühmten Decade of Action. Ja, also bis 2030 haben wir diese globale Agenda der Nachhaltigkeitsziele. Es ist klar, dass wir die nicht bis dahin vollumfänglich erreichen werden, aber die sind dann ja nicht weg. Und an dieser Decade of Action ist ja auch das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz stark geknüpft. Gibt es ein neues Rahmenprogramm seit letztem Jahr dazu. Und da eben sowohl in der Betriebsführung, da hatte ich einige Punkte angesprochen, als auch eben in der Befähigung und im Kompetenzaufbau unserer Studenten einen Beitrag zu leisten, das, denke ich, ist der Weg, der dort beschritten werden muss. Sie hatten jetzt noch angesprochen, was das vielleicht ganz konkret bedeutet auch für die Frage, wie wir lehren, welche Angebote geschaffen werden. Ich denke, was wir schon feststellen, ist, dass wir Megatrends stärker verschmelzen müssen. Also Transformation, je nachdem, wen ich jetzt frage, sagt der eine digital, der andere sagt Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Mhm. Und das bekommen wir an der WBH, denke ich, schon ganz gut hin, ja, zu verstehen. Digitale Transformation gibt es dauerhaft nicht ohne Nachhaltigkeitstransformation und umgedreht. Ja, also dort diese großen Entwicklungstrends, die es gibt, zu erkennen, dann auch zusammenzuführen. Ja, und da entsprechend dann auch Angebote zu schaffen. Das ist, glaube ich, auf der inhaltlichen Ebene und auf der Kompetenzebene ein wichtiges Feld. Die Weiterentwicklung selber im Unternehmen. Wir haben seit diesem Jahr, Klett feiert ja sein 125-jähriges Jubiläum, eine eigene Klett-übergreifendes Netzwerk zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, sogenannte Klett-ESD-Network. Ich bin jetzt zu kurz dabei im Konzern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich einmalig ist, dass von Kita über Schule bis Verlag und Hochschule wir uns im Kreis der sogenannten Ambassadors, also Nachhaltigkeitsbotschafter, regelmäßig treffen. Ich bin auch der Nachhaltigkeitsbotschafter für die WBH. Dort also wirklich mit ganz unterschiedlichen Unternehmen im Klett-Universum gemeinsam zu überlegen, ja, wie können wir nachhaltiger werden, wie können wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeitstransformation leisten. Da gehören natürlich auch neue Lehrkonzepte mit dazu. Wir haben über die Digitalisierung der Lehre gesprochen, etc. Also da passiert momentan sehr, sehr viel, sehr spannend, und ich glaube, es ist so ein Point of No Return erreicht an ganz vielen Stellen. Ja? Also die Nachhaltigkeitsdebatte wieder zurückzudrehen, die Energiewende zurückzudrehen, das geht nicht mehr, und das ist vielleicht das Positive, was wir jetzt auch aus den Entwicklungen der letzten Zeit mitnehmen können.
Ja. Ja, vielen Dank auch für diesen Blick in die Zukunft, und auch nochmal interessant, wo wir vorhin das Thema hatten, Kooperation innerhalb der Klett-Gruppe, was so die Hochschulen angeht, da nochmal zu sehen, Klett ist ja viel mehr als das Fernhochschulen, was vielleicht so mit dieser Fernstudienbrille, die ich dann auch so aufhab, drin ist, sondern man hat da ja die Möglichkeit, wirklich so den ganzen Bildungsweg eigentlich von der Kita an bis in den Hochschulbereich auch anzusprechen und sich da auch gegenseitig zu schauen, was da so passiert.
Genau, in Präsenz oder nicht in Präsenz, wie gesagt, über die Verlagswesen, auch über die Materialien dann, genau.
Ja, ganz herzlichen Dank, und auch herzlichen Dank kommt hier noch von Martin GS an Sie.
Da danke ich auch ganz herzlich. Freut mich natürlich sehr, dass wir interessante oder interessierte User, Nutzer haben. Bleiben Sie der WBH gewogen, und wenn Sie mal Interesse an einem MBA Nachhaltigkeitsmanagement haben, wissen Sie ja, wem Sie schreiben dürfen.
Genau, ich glaube, Ihre Mailadresse stand für noch auf irgendeiner der Folien, kann man dann auch hinterher da dann mit reinbringen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und einen schönen Abend noch für Sie.
Ja, danke für die Einladung, ebenfalls schönen Abend. Danke, ja. Tschüss.
Ja, auch vielen Dank an alle, die live mit dabei gewesen sind, oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Ich habe es zwischendurch schon mal erwähnt, wenn dann noch Fragen euch in den Gedanken kommen, was ihr noch stellen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich werde das dann weiterreichen, sodass wir da auch noch drauf eingehen können. Und Martin schreibt gerade, dass er ein MBA Engineering Management schon hat, von daher vielleicht dann keinen weiteren MBA mehr, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit hier spannend ist. Gut, ja, dann noch meine Bitte zum Abschluss, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr in der Richtung sehen wollt, dann bitte einen Daumen hoch für das Video, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und Interviews zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ist auch noch was geplant in diesem Jahr, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.